Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Russland führt seinen Krieg gegen die Ukraine nicht nur mit Panzern und Luftangriffen. Wir haben es wohl auch mit dem ersten ausgewachsenen Cyberkrieg zu tun. Hacker abwehren, das ist in der Bundeswehr die Aufgabe des Zentrums für Cybersicherheit. Was da passiert, das bespreche ich heute mit dem Kommandeur, Oberst Tim Zahn. Guten Tag, Herr Oberst.
Guten Tag, Herr Hauptmann Lemke.
Das Zentrum für Cybersicherheit der Bundeswehr, was macht das?
Ja, wie Sie in Ihrem einleitenden Satz gesagt haben, sind wir zuständig auch für den Schutz der Informationstechnik in der Bundeswehr und für die Sensibilisierung der Menschen in der Bundeswehr, um einen sicheren Umgang mit IT zu gewährleisten.
Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzen da viele junge Leute mit Kapuzenpullovern in einem schlecht belichteten Raum und arbeiten vor Computern?
Oh, die finden Sie auch im Zentrum für Cybersicherheit der Bundeswehr. Sie finden aber Frauen und Männer, Sie finden Menschen aller Altersgruppen, Sie finden etwa ein Drittel des Personals im Kleid des Zivilisten und zwei Drittel als Soldaten. Und alle gemeinsam sind in sehr vielfältigen Fähigkeiten dem gemeinsamen Auftrag sicherer Betrieb von IT verpflichtet.
Sie sagen es schon, sicherer Betrieb von IT, das ist ja ein bunter Strauß von Aufgaben sicherlich. Um es ein bisschen greifbarer zu machen, könnten Sie da vielleicht mal drauf eingehen, was das im Einzelnen sein könnte?
Ja, das Zentrum für Cybersicherheit gliedert sich grob in drei Aufgabengebiete. Wir sind, wie wir sagen, präventiv tätig in der Detektion von Cyberangriffen und in der Reaktion, sollte einmal ein Angriff passiert sein. Das heißt, wir versuchen zu verhindern, wir erkennen und wir handeln, wenn es erforderlich ist. Und gleichzeitig begleiten wir die IT der Bundeswehr über ihren gesamten Lebenszyklus. Das heißt, ich habe Fähigkeiten im Zentrum für Cybersicherheit, die sich bereits in der Planung von IT und Systemen mit IT in der Beratung einbringen, dann auch in der Realisierung, das heißt dann, wenn Dinge gebaut oder in die Bundeswehr eingeführt werden und später in der Phase der Nutzung.
Fangen wir mal vorne an bei der Prävention. Bei uns in der Dienststelle, in der Redaktion der Bundeswehr, hängt an jedem Arbeitsplatz so ein Merkblatt zum Beispiel mit 10 Regeln zur sicheren Nutzung von IT. Richten Sie es denn bei der Prävention auch an die Mitarbeitenden in der Bundeswehr?
Ja, selbstverständlich. Diese 10 Regeln sind wichtig und ich lege die wirklich jedem ans Herz, auch wenn manchmal vielleicht darüber gelächelt wird. Ich habe auch ein Aufgabengebiet in meinem Zentrum, das sich Sensibilisierung nennt. Hier richten wir uns ganz gezielt an alle Menschen in der Bundeswehr, die an und mit IT arbeiten und versuchen, die für die Gefahren und die Bedrohung zu sensibilisieren.
Man hört ja oft, dass oft nicht die Schwachstelle in IT-Systemen jetzt die Technik ist oder die Software, sondern eben der Nutzer, der davor sitzt und es bedient, oder?
Das würde ich nicht so einseitig beschreiben. Der technischen Sicherheit kommt schon ein hoher Stellenwert zu. Aber ja, es ist richtig, für manche Angriffe bedarf es auch das Mittun, das Zutun von Menschen, die an der IT arbeiten. Und da gilt es ausnahmslos und rund um die Uhr sehr aufmerksam zu sein.
Cybersicherheit ist ja eine recht globale Aufgabe, jetzt auch mal für Deutschland gesprochen. Da arbeiten ja ganz viele verschiedene Behörden an diesem Thema. Können Sie mal beschreiben, wo genau Sie zuständig sind und aber mit wem Sie zusammenarbeiten müssen, um Ihren Auftrag zu erfüllen?
Ja, gerne. Da beginne ich bei der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Die legt nämlich Teilverantwortung und Zuständigkeiten fest. Die Cyberabwehr, auch einschließlich des Schutzes von kritischer Infrastruktur, liegt in der Verantwortung des Bundesministeriums des Innern mit seinen nachgeordneten Ämtern und Behörden. Da ist besonders das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu nennen. Für die Cyberverteidigung ist das Verteidigungsressort zuständig und da sind wir ein wesentlicher Player, das Zentrum für Cybersicherheit, um die Fähigkeiten dann zu erbringen. Und dann gibt es noch die Cyber-Außenpolitik, die das Auswärtige Amt verantwortet. Aber Sie haben ja nach der Zusammenarbeit gefragt. Diese Zusammenarbeit findet auf allen Ebenen statt. Cybersicherheit lässt sich auch nicht durch eine Entität, durch eine Dienststelle alleine bewerkstelligen. Wir haben auf nationaler Ebene das nationale Cyberabwehrzentrum, wo viele der Teilverantwortlichen zusammensitzen und ihre Maßnahmen miteinander koordinieren. Aber auch ich auf der Ebene Zentrum für Cybersicherheit bin darauf angewiesen, mit anderen Behörden und Ämtern zusammenzuarbeiten, mit akademischen Einrichtungen, mit der Industrie und auch im internationalen Rahmen haben wir viele Kooperationen. Teile dein Wissen ist eines unserer Leitmotive, um Cybersicherheit zu gewährleisten.
Ich gehe davon aus, dass die Bundeswehr mit ihrer Expertise und ihren Expertinnen auch oft sich sinnvoll einbringen kann. Gab es schon Anwendungsfälle, wo Sie zivile Behörden unterstützt haben?
Ja, das gab es auch. Es gibt das ja immer das Rechtskonstrukt der Amtshilfe. Da gab es vor ungefähr 2 Jahren den ersten Fall, wo ein Landkreis, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, den Notstand aufgrund eines Cyber-Zwischenfalls ausgerufen hat und dann auch die Bundeswehr um Hilfe gebeten hat. Und da waren Spezialisten des Zentrums für Cybersicherheit vor Ort und haben dort bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Schadens und zur Wiederherstellung des sicheren Betriebes unterstützt. Dann gab es noch ein kleines Amtshilfeersuchen Anfang diesen Jahres, wo in der Stadt Potsdam die Bürgerdienste über mehrere Wochen ausgefallen war. Auch da haben wir anfänglich unterstützt, das Lagebild, also erst einmal die Bewertung, was ist überhaupt passiert, zu unterstützen.
Die Cybersicherheit ist also recht kompliziert aufgeteilt zwischen den Ressorts. Können Sie das vielleicht nochmal anders erklären, wer da was genau macht?
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich ja glücklicherweise strenge Regeln auferlegt für den Einsatz der Bundeswehr im Innern. Dieses spiegelt sich auch in der Cybersicherheitsstrategie wider, wo die Cyberabwehr, wenn Sie so wollen, im Frieden, auch wenn dieser Begriff im Cyberraum nicht wirklich existiert, durch das Bundesministerium des Innern verantwortet wird, mit dem großen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik direkt in der Ebene darunter. Und die Cyberverteidigung eben durch die Bundeswehr. Das heißt, wir kommen regelmäßig nur, wenn Amtshilfe angefragt wird, in Deutschland zum Einsatz und fokussieren uns sonst ganz auf die IT der Bundeswehr.
Die meisten Menschen denken ja bei IT-Systemen, bei Cyber erstmal an handelsübliche Computer, Laptops, MacBooks, was auch immer. Aber in der Bundeswehr haben wir mittlerweile ja IT überall. Wie gehen Sie damit im Bereich der Sicherheit um?
Sie beschreiben es richtig. Natürlich wird in der Bundeswehr auch in einer Büroumgebung mit sehr viel IT gearbeitet. Dort haben wir eine sogenannte Inhouse-Gesellschaft, die BWI, die diese Services für die Bundeswehr im großen Stil und auch mit den erforderlichen Absicherungsmaßnahmen zur Verfügung stellt. Aber IT in Streitkräften geht natürlich viel weiter. Es gibt heute kaum ein Waffensystem, ein Flugzeug, ein Landfahrzeug, ein Schiff und viele kleinere Systeme, die ohne IT auskommen. Und auch die zunehmende Vernetzung dieser unterschiedlichen Systeme untereinander ist natürlich ein Thema für die Cybersicherheit.
Eine dieser 10 Regeln zur Sicherheit in der Informationstechnik ist ja zum Beispiel, dass man, wenn man seinen Computer verlässt, den auch mit dem Passwort schützt. Und diese Regeln haben wir alle verinnerlicht. Gibt es andere Präventivmaßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Soldatinnen und Soldaten, Zivilbeschäftigten der Bundeswehr zu sensibilisieren?
Ja, das gilt im Zivilen wie auch bei der Bundeswehr. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass man wachen Geistes und mit offenem Auge sich die E-Mails anschaut, die einen erreichen. Manche sehen nur so ähnlich aus wie die von dem Originalabsender und sind der Beginn einer Phishing-Maßnahme. Das heißt, eine Maßnahme, wo Angreifer versuchen, Zugangsdaten oder persönliche Daten abzugreifen, um basierend auf diesen Daten dann später sich als jemand anders auszugeben und den Angriff im Netz weiter fortzusetzen.
Um jemanden zu sensibilisieren auf diese Maßnahme, die Beschäftigten, nutzen Sie da auch Methoden?
Ja, selbstverständlich. Wir haben ein eigenes Sachgebiet, das sich darum kümmert. Wir gehen in die Truppe, wir sensibilisieren, wir führen Informationsveranstaltungen durch. Da schließen wir aber den Gebrauch privater IT im dienstlichen Umfeld auch ein. Denn dort, wo private IT und dienstliche IT zusammentreffen, stoßen auch viele Interessen aufeinander. Und dann haben wir zum Beispiel eine Maßnahme, die wir Phishing as a Service nennen. Phishing als ein Dienstleistungsangebot, wo Dienststellen kontrolliert und bewusst mit einer kleinen Phishing-Kampagne überzogen werden. Da gibt es dann kreative Geister, die ein verlockendes Gutscheinangebot oder ein sonstiges kostenloses Angebot hinter einem Link verbergen, die eben menschliches Unterbewusstsein ansprechen und schauen, ob die Mitarbeitenden in dieser Dienststelle hinreichend sensibilisiert sind, dieser Versuchung dort drauf zu klicken, zu widerstehen.
Blicken wir mal in die Ukraine. Die Vollinvasion läuft jetzt schon deutlich über ein Jahr von Russland gegen die Ukraine. Was für Erkenntnisse konnten Sie bislang treffen für den Bereich der Cybersicherheit?
Dass in diesem Krieg das erste Mal neue Technologien und neue Fähigkeiten der schnellen Datenkorrelation, das heißt der Sammlung, der Auswertung und der Nutzbarmachung von Daten, IT-gestützt angewendet wurden. In der Vorbereitung des russischen Angriffs und auch in den Tagen nach Überschreiten der ukrainischen Grenze war zu beobachten, dass von russischer Seite über den Cyberraum versucht wurde, einige zivile oder militärisch lebenswichtige Infrastruktur durch Cyberangriffe zu beeinträchtigen oder auszuschalten, was dann auch durch den Einsatz von Waffengewalt anschließend noch unterstützt wurde. Auf ukrainischer Seite sehen wir, dass in einer noch nie dagewesenen Weise es gelungen ist, Daten aus ganz verschiedenen Quellen, militärischen Quellen, zivilen IT-Quellen, so wie Sie das kennen, zum Beispiel aus Navigations-Apps oder Ähnlichem, aber auch eben aus zivilen Smartphones, wo Fotos mit in die Generierung eines Lagebildes, also einer Bestätigung dessen, was an irgendeinem Ort stattfindet, mit eingebunden wurden. Und das geht eben nur mit ganz neuen Formen von IT. Aufgrund der Datenmenge konnten dort erhebliche Zeitgewinne, die im militärischen Kontext immer eine wichtige Rolle spielen, erzielt werden.
Ich frage trotzdem nochmal, Sie haben viele Sachen beobachtet und ich frage mich, können Sie da jetzt auch schon Rückschlüsse ziehen? Hier müssen wir besser werden, das sollten wir vielleicht anpassen. Gibt es da auch Bereiche?
Selbstverständlich, aber die Innovationszyklen in Cyber und IT sind ohnehin so schnell, dass wir auch ohne einen Krieg nicht im Status quo verharrt hätten. Aber es ist natürlich richtig, wir schauen ganz genau hin, welche Methoden, welche Techniken, welche Verfahren sich bewähren und überprüfen dabei unsere eigene Vorgehensweise zum Schutz der IT.
Neben allerlei Hardware, Sie sprechen es ja, wir haben es ja darüber gesprochen, der Panzer ist ja heute auch eher ein fahrender Computer mit deutlich mehr Durchschlagskraft natürlich. Aber wir haben ja auch viel Software in diesem ganzen System verbaut. Wie sichern Sie ab, dass diese Software tatsächlich auch sicher ist?
Wir blicken tatsächlich auf IT ganzheitlich. Das schließt Hardware und Software, auch die Vernetzung, die Netzwerke, das Zusammenspiel der Komponenten in den Netzwerken mit ein. Und da sind wir bemüht, schon in der Entwicklungsphase beratend zur Seite zu stehen. Es gibt heute das Schlagwort Security by Design. Sicherheit schon im Entwurf des Systems, weil da kann durch richtige Entscheidungen schon sehr früh sehr viel Gutes für einen späteren sicheren Betrieb geleistet werden. Dann prüfen wir vor der Einführung von Systemen, ob die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, dass dann eingestufte Informationen auf diesen Systemen sicher betrieben werden kann, eingehalten wurden und geben dann unsere Stimme ab, ob da noch Nachbesserung erforderlich ist oder nicht. Und letzten Endes, wenn dann IT im Betrieb ist, dann sind wir in vielfältiger Weise mit Sensorik in IT-Systemen, um zu sehen, ob irgendwelche Anomalien dort auftauchen. Wir überprüfen auch in der Nutzung regelmäßig die Einhaltung der Bestimmungen. Wir haben Abstrahlprüfkräfte, die auch schauen können, ob eine Isolierung von einem Kabel, damit keine Strahlung nach außen drückt, vielleicht beschädigt wurde und jetzt trotzdem ungewollt Strahlung nach außen dringt. All diese Fähigkeiten hält das Zentrum für Cybersicherheit bereit.
Das Schlachtfeld von heute und insbesondere natürlich von der Zukunft ist ja hochgradig vernetzt und auch viele, viele Daten werden geteilt, sei es in der Cloud, über Funk, über was auch immer. Macht Ihnen das, der verantwortlich ist für die Sicherheit in dieser Systeme, nicht auch Sorgen?
Ich denke, es ist alternativlos. Ich hatte ja eben schon gesagt, Zeit ist ein entscheidender Faktor im militärischen Kontext. War es immer und ist es heute in einer ganz anderen Geschwindigkeit noch viel mehr. Und auch Information ist ja die neue Währung der Welt. Information spielt auch im militärischen Kontext eine sehr große Rolle. Um dieser unendlichen Fülle von Informationen in immer kürzerer Zeit Herr zu werden und sie einer Entscheidungsebene zuzuführen, geht es nicht ohne IT. Insofern ist es nicht eine Frage, ob es mir Sorge bereitet, sondern wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. Und das tun wir, denn durch zunehmende Digitalisierung, durch immer mehr IT in immer mehr Systemen, wird die Angriffsfläche größer und da muss sich der Verteidiger natürlich drauf einstellen.
Wir verteidigen uns gegen Angriffe. Um uns das mal ein bisschen bildlicher vorzustellen, können Sie mal für unsere Zuschauenden nachzeichnen, wie so ein, wenn ein Angreifer es versucht, auf die Bundeswehr-Webseite, sagen wir, es abgesehen hat, die zu hacken, was da passiert in Ihrem Zentrum, wie das verhindert wird?
Ja, ins Detail gehe ich jetzt nicht, denn kein Verteidiger legt seine Verteidigungspläne gerne offen. Aber wenn Sie die Bundeswehr-Webseite ansprechen, dann ist diese schon gelegentlich in der Vergangenheit Ziel von sogenannten DDoS-Angriffen geworden. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal versucht haben, privat über das Internet Tickets für ein sehr begehrtes Konzert oder ein Sportereignis zu erwerben und die Seite nicht aufrufbar war und Sie dann am nächsten Tag lesen konnten, dass die unter der Vielzahl der Anfragen zusammengebrochen ist. Nach dem ähnlichen Prinzip geschieht ein DDoS-Angriff, wo Angreifer große Rechnerkapazitäten bündeln und viele Anfragen in kurzer Zeit auf eine Webseite richten. Davon war in der Vergangenheit auch schon einmal die Webseite der Bundeswehr betroffen, aber durch geeignete Abwehrmaßnahmen konnten die Einschränkungen in der Nutzbarkeit der Webseite auf einen kaum wahrnehmbaren Zeitraum minimiert werden.
In der Bundeswehr haben wir uns vor einigen Jahren schon zurückbesonnen auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Wie wirkt sich diese Schwerpunktverlagerung in Ihrem Aufgabenbereich aus?
Ja, in der Dimension Cyberraum gab es aus meiner Sicht diese Stunde Null nicht. Die Bedrohung war schon immer dort, solange es diese Dimension gibt. Die hat sich auch nicht signifikant verändert in einem Jahr 2014 oder als jetzt unlängst Russland die Ukraine erneut angegriffen hat. Wir empfinden auch nicht diese Refokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung so wie vielleicht andere Kräfte, denn die überwiegende Mehrzahl der Fähigkeiten des Zentrums für Cybersicherheit der Bundeswehr sind sogenannte Dauereinsatzaufgaben. Dauereinsatzaufgaben, und das ist so eine Priorisierung von Aufgaben in der Bundeswehr, wo natürlich die Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen sehr weit oben stehen. Und dann kommen die Dauereinsatzaufgaben bereits knapp dahinter. Das heißt, wir nehmen die Aufgaben heute bereits so wahr, wie wir sie auch in Krise oder Krieg wahrnehmen würden und genießen damit eine hohe Priorisierung, weil es auch erforderlich ist, denn das Internet steht nicht still und wir nehmen unseren Auftrag 24/7 wahr, wie man so sagt.
Der Panzerkommandant hat unseren Auftrag wahrzunehmen, sein Leopard 2. Die Grenadiere haben ihre Marder und ihre Pumas. Was haben denn Ihre Cybersicherheitsmitarbeitenden, Ihre Soldaten für ein Gerät?
Oh, vielen Dank für das Beispiel, denn da möchte ich voranstellen, auch die Besatzungen von Kampfpanzern und Schützenpanzern sind im Cyberraum tätig. Dass ihr System informationstechnisch sicher ist. Darüber kümmern wir uns, bevor es in die Hände der gepanzerten Kampftruppen gegeben wird. Aber wir können nichts mehr tun, wenn die Besatzung dann rausfährt und bei offenen Luken alle ihre privaten Smartphones mit an Bord haben. Auch das sind ja Lehren, die uns in sehr drastischer Weise im Ukraine-Krieg noch einmal vor Augen geführt wurden. Aber wenn Sie nach den Werkzeugen im Zentrum für Cybersicherheit fragen, da will ich zwei Beispiele nennen. Wir haben mobile Abstrahlprüftrupps, die Gebäude, aber auch ganze Waffensysteme wie Flugzeuge, Hubschrauber oder sogar eine ganze Fregatte auf Abstrahlsicherheit prüfen können. Das heißt, wir wollen sicher gehen, dass nicht ungewollt schützenswerte Informationen, wir sprechen von rot eingestufter Information, durch technische Defekte oder Fehler in der Verkabelung auf sogenannten schwarzen Sendesignalen, also nicht so schützenswerten Sendesignalen, nach außen gestrahlt werden. Und das Gleiche gilt bei Gebäuden bezüglich Dämpfungsmessungen, das heißt, in welcher Entfernung von einem Gebäude ist welche Signalstärke noch wahrnehmbar. Da gibt es Regelbücher und da schauen wir, ob die eingehalten werden.
Genau, Sie haben kurz angesprochen, dieses schwarze und das rote Netz. Können Sie da diese Unterscheidung vielleicht noch mal kurz erläutern?
Ja, wir sprechen hier von Stufen der Schutzbedürftigkeit von Informationen. Es geht immer um die Informationssicherheit und der Geheimschutz, eine der vier Disziplinen der Informationssicherheit. Die anderen sind Datenschutz, militärische Sicherheit und der Bereich, den ich verantworte, die IT-technischen Anteile, macht da bestimmte Vorgaben, welche Information wie zu schützen ist und die wird dann entsprechend eingestuft. Und unser Fokus liegt tatsächlich auf höher eingestuften Informationen, weil natürlich dort der zu erwartende Schaden, wenn diese Information in die falschen Hände gerät, besonders groß wäre.
Um all diese Aufgaben wahrzunehmen, über die wir gesprochen haben, brauchen Sie ja auch einiges an Personal und wir alle wissen, IT-Personal zu gewinnen ist aktuell nicht ganz einfach. Wie machen Sie das?
Ja, das ist eine Herausforderung, der wir uns aber stellen. Insgesamt bin ich mit dem Besetzungsgrad im Zentrum für Cybersicherheit sehr zufrieden. Wir scheinen doch eine gewisse Attraktivität für viele verschiedene Laufbahngruppen, zivil oder militärisch, auszustrahlen. Aber die Bundeswehr ist da auch signifikante Schritte gegangen. Vor einigen Jahren wurde an der Bundeswehr-Universität in München ein Studiengang Cybersicherheit eingerichtet. Und ich freue mich sehr, dass die Absolventinnen und Absolventen dieses Studiengangs mit Freude auch ihre erste Verwendung nach dem Studium im Zentrum für Cybersicherheit antreten. Darüber hinaus haben wir eine Kooperation mit der Hochschule Rhein-Sieg, wo erfreulicherweise viele junge Männer und Frauen nach bestandenem Bachelor gerne zu uns in die Dienststelle kommen. Einige davon haben auch schon während des Studiums ein Praktikum bei uns abgeleistet und dabei vielleicht erkannt, dass es bei uns durchaus sehr interessante Aufgaben zu erfüllen gilt.
Vor diesem Hintergrund, wo sehen Sie für die Zukunft die größten Herausforderungen bezüglich der Cybersicherheit?
Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. In diesem Bewusstsein versehen wir unseren Auftrag. Und zum anderen sage ich, wir müssen immer alle Lücken und Schwachstellen im System im Blick haben und mögliche Gegenmaßnahmen denken. Dem Angreifer reicht die eine Lücke, die er findet und ausnutzen kann. In diesem Bewusstsein versehen die Männer und Frauen des Zentrums für Cybersicherheit rund um die Uhr mit sehr viel Enthusiasmus ihren Auftrag.
Was ja seit einigen Monaten, bald Jahren immer wieder und immer noch in aller Munde ist, ist ja künstliche Intelligenz, KI. Wie betrifft Sie das denn in Ihrem Aufgabenbereich?
Das betrifft uns sehr. KI, wir reden ja im Moment häufig noch von sogenannter schwacher KI, das heißt künstliche Intelligenz, die sehr viel schneller als Menschen riesige Datenmengen sammeln, verarbeiten, verdichten, bewerten, kategorisieren und eine Entscheidung zuführen kann. Das nutzt Angreifern und das kann auch Verteidiger nutzen. Und deswegen bin ich jetzt kein Advokat, der sagt, wir brauchen unbedingt KI im militärischen Kontext. Aber es ist die Verantwortung des Militärs, die Bedrohung immer neu zu bewerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, wenn Angreifer im Cyberraum zukünftig von KI unterstützt neue Fähigkeiten hinzugewinnen.
Vielen Dank, Herr Oberst. Cybersicherheit ein Thema, das nicht nur Ihre Dienststelle angeht, sondern auch alle Beschäftigten in der Bundeswehr. Ihnen und euch wie immer besten Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Nachgefragt.